E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute habe ich Klaus Hartmann als Interviewpartner gewinnen können. Er hat einen interessanten Berufsweg hinter sich, der ihn vom Autokonzern Daimler über die Stadtwerke Flensburg zum Professor für nachhaltige Energiewirtschaft an der Hochschule Flensburg führte. Er meint, dass die Energiewende nur gelingt, wenn wir auch das Denken verändern. Moin nach Schleswig-Holstein, Herr Hartmann.
Hallo Frau Harmsen, moin.
Herr Hartmann, Sie sind heute Professor für nachhaltige Energiesysteme, haben Ihr duales Studium aber bei Daimler-Benz absolviert. Wie kam das?
Ich muss zugeben, ich fand das Produkt total emotional beim Daimler damals. Mein Vater hat Mercedes gefahren, da war es naheliegend, dass man im Grunde vom Bauernhof damals dann zum Daimler geht. Und ich hatte aber immer so ein schlechtes Gewissen. Ich war Qualitätsingenieur nach dem Studium, habe da für den Rohbau mich verantwortlich gefühlt und habe dann jeden Morgen auf dem Weg ins Werk rein da diese tollen Karossen vom Band laufen sehen, S600, E500 und sonst was. Und habe es mit meinem Gewissen nicht verknusen können, dass ich wusste, okay, die werden jetzt die nächsten 20, 30 Jahre, je nachdem wie lange die Fahrzeuge betrieben werden, mit wahrscheinlich 10, bestenfalls 10 Liter pro 100 Kilometer unterwegs, am schlimmstenfalls noch mehr. Und da habe ich für mich irgendwann gesagt, okay, das ist wahrscheinlich nicht das Richtige. Habe dann nochmal einen kleinen Schwenk gemacht. Heutzutage nennt man sowas ja Pivot in der Gründerszene. Und habe nochmal nachhaltige Energietechnik und Energiewirtschaft studiert.
Und damit sind Sie ja dann zu einem Stadtwerk gegangen. Was haben Sie da gemacht?
Ja, auch das war Zufall, wobei ich mit der mittlerweile meiner Meinung nach keine Zufälle im Leben, sondern es passiert immer das, was fällig ist, mehr oder weniger. Ich bin über meinen Doktorvater tatsächlich zu den Stadtwerken Flensburg damals gekommen, durfte damals als tolles Projekt den ersten großen Elektrokessel Deutschlands bauen. Ein Elektrokessel ist ein Warmwasserkocher, den die meisten von uns zu Hause haben, aber viel, viel größer. Der hat eine Leistung von 30.000 kW, das heißt, das sind ungefähr 30.000 Wasserkocher, die da auf einmal betrieben werden. Und die Grundidee war damals schon im Jahr 2010, als wir angefangen haben, dass man überschüssigen Strom nimmt, aus Windkraft damals vor allem, und daraus Wärme bereitstellt und diese Wärme dann immer zeitversetzt nutzen kann. Dass dann, wenn im Grunde, ich sag mal, der Wind weht, es eingespeichert wird im Warmwasserspeicher und dann in der Morgenspitze, wenn alle duschen wollen oder alle das Haus aufheizen wollen, zeitversetzt die Wärme dann genutzt werden kann.
Also praktisch Wasserkocher plus Thermoskanne, könnte man sagen?
Wasserkocher plus Thermoskanne, das ist cool. So habe ich es noch nie gesehen. Das ist eine schöne Bezeichnung.
Das gibt es ja inzwischen in vielen Städten. Berlin kenne ich aus eigener Anschauung, aber auch Halle, Erfurt und andere Stadtwerke machen Strom zu Wärme und speichern sie. Dann sind Sie aber weg von den Stadtwerken und Professor an der Hochschule Flensburg geworden. Was wollen Sie Ihren Studierenden vermitteln?
Ja, das ist ja gar nicht so geplant gewesen, muss ich zugeben. Ich war ja lange bei den Stadtwerken, war dann lange Zeit Führungskraft und wurde dann irgendwann unzufrieden, weil es mir einfach zu viel Routine war. Ich war jemand oder ich bin jemand, der immer gern die Veränderung mag, irgendwas neu machen will. Die Professur kam tatsächlich durch Zufall, dass ich gefragt wurde. Ich war ja schon seit 2020 selbstständig, habe in Energiewende-Workshops und sowas gemacht, ob ich mich da nicht mal bewerben will. Und so kam es zustande und ich liebe es, mit meinen Studierenden Praxisprojekte zu machen. Das heißt, ich bin ein unfassbar schlechter Vorleser. Das heißt, bei mir gibt es fast nie eine Vorlesung, sondern wir gehen immer raus, gehen in Unternehmen, gucken, was für Themen da sind. Wir werden jetzt ein Kino uns vorknöpfen, was schon eine Solaranlage auf dem Dach hat, einen Batteriespeicher bekommen soll, einen BKW im Keller hat und gucken, wie wir das energetisch modernisieren. Das gefällt mir total, dass wir da immer Praxisprojekte haben, weil die Energiewende muss ja in der Breite umgesetzt werden. Also technisch haben wir ja alles, was wir brauchen. Wir wissen, es gibt Solarenergie, Windenergie, wir haben irgendwo Batteriespeicher rumstehen. Das funktioniert aber im Augenblick noch so wenig zusammenhängend. Und das ist, glaube ich, gerade das Thema, dass wir das synchronisieren und auch einfach hinbekommen, dass das alles Hand in Hand miteinander funktioniert.
Eine Ihrer Thesen ist ja, dass die Energiewende in Wirklichkeit eine Menschenwende ist. Warum ist das so wichtig, meinen Sie, dass wir umdenken lernen?
Das habe ich ja leidvoll erfahren. Ich habe ja den Elektrokessel vorhin erwähnt. Wir hatten ja alles fertig. Ich war ja Projektleiter, habe mich in Keks gefreut, dass ich das Budget eingehalten habe, Zeitplan eingehalten habe. Das war ja damals für deutsche Verhältnisse nicht üblich, dass man sowas schafft. Und wir hatten dann alle, Robert Habeck war damals da feierlich in Betrieb genommen. Und da wollte kein Mensch die Anlage betreiben. Das hat mich fertig gemacht. Ich stand dann da, dachte ich mir, es kann doch nicht sein, dass keiner auf der Schicht das Ding jetzt betreiben will. Und es war wirklich über Wochen und Monate, hätte sich wirtschaftlich gelohnt. Und sie hatten halt Angst, die Menschen. Das heißt, ich musste mit jedem Einzelnen die Schrittkette durchgehen, nochmal zur Anlage rausgehen, sagen, guck mal, hier ist das Ding. Die hatten wirklich Angst davor, dass wenn Strom durch Wasser fließt, dass eventuell dann irgendwo da was passieren könnte, dass womöglich auch Wasserstoff erzeugt wird, weil ja es immer hin und her geht und das Ding explodieren könnte. Und als wir das alles abgeräumt hatten, das war viel Arbeit, also viele Gespräche, war für mich klar, okay, es geht nicht nur um Technik und Wirtschaftlichkeit, es geht um die Menschen, dass die abgeholt werden, dass denen das einmal sauber erklärt wird. Nachher war das die beliebteste Anlage, weil es per Knopfdruck anging, man nicht irgendwie Kohle oder Öl irgendwie herbeischaffen musste oder irgendwie was machen musste. Aber der Anfang war sehr holprig.
Inzwischen beraten Sie ja auch andere Stadtwerke zu Energiewendethemen. Wie kommen Sie dort an? Welches alte Denken muss dort ausgeräumt werden?
Also in Stadtwerken haben wir ja häufig die Herausforderung, dass von außen der Druck irgendwann zunimmt und dann die Geschäftsführung, der Vorstand merkt, okay, ah, ich muss irgendwas machen, der Aufsichtsrat fragt auch immer wieder nach und dann werde ich halt gerufen und dann in der Regel machen wir dann so einen Strategieworkshop, wo ich gerne immer viele Menschen dabei habe, tatsächlich den Aufsichtsrat auf jeden Fall, der meistens fachlich jetzt nicht unbedingt derjenige ist, der alles weiß, weil die haben ja noch andere Themen, aber auch gerne außerhalb der Geschäftsführung noch zumindest Führungskräfte und auch zum Teil Mitarbeiter mit dabei, dass wir dann eine breite Masse haben und dass wir dann im Grunde dieses Thema gemeinsam formen können. Weil man muss ja ehrlich zugeben, dieser Start-up-Gedanke, der war ja in den Stadtwerken auch mal da, aber leider Mitte des 19. Jahrhunderts bei den meisten Stadtwerken. Die allermeisten, die im Grunde das Ding mal gegründet haben, die leben ja heute nicht mehr. Und das darf ich da ab und zu wieder einpflanzen, dass sie halt diesen Mut haben, Sachen neu zu machen, weil die Stadtwerke haben ehrlicherweise die letzten Jahrzehnte auch nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angezogen, die unbedingt innovationsfreundlich sind, veränderungsaffin sind, sondern da war viel Geradeausbetrieb. Und das ist für die schon eine große Herausforderung, jetzt zu sagen, okay, wir verkaufen halt nicht mehr Gas wie die letzten 20 Jahre, wo wir unfassbar viel Gewinn mitgemacht haben, sondern wir überlegen uns jetzt neue Geschäftsmodelle. Wie kriege ich es hin, dass ich vielleicht derjenige bin, der die PV-Anlage verkauft? Wie kriege ich es hin, dass ich den Batteriespeicher da irgendwie optimiere, dass ich den Wärmespeicher mit angucke, dass ich die Wärmepumpe irgendwie am Strommarkt optimiere? Das sind ganz neue Sachen. Und ich glaube, wenn die Stadtwerke das nicht hinbekommen die nächsten Jahre, dann sind da 1,5 Grad Tipper oder Sonnen sehr viel schneller und grasen die Kundinnen und Kunden ab, die das halt jetzt machen wollen.
Es gibt ja auch Zeiten, in denen uns Wind und Sonne im Stich lassen, die sogenannten Dunkelflauten. Deshalb sagen viele aus der Energiewirtschaft, es geht nicht ohne Moleküle. Auch die Industrie braucht ja weiter Gas. Warum meinen Sie trotzdem, dass Strom und Elektrifizierung der beste Weg für die Verringerung unserer Treibhausgasemissionen sind?
Ja, also ich glaube, die Moleküle werden wir weiter brauchen. Die brauchen wir aber an anderen Stellen. Also ich glaube nicht, dass wir sie in Einfamilienhäusern brauchen mit dem Niederdrucknetz, was wir da die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, sondern ich glaube, die Moleküle werden wir da brauchen, wo es um saisonale Speicher geht. Sprich, dass wir aus dem Sommer Energie in den Winter rüber parken. Da gibt es Ansätze, dass man dann über die Elektrolyse, Methanisierung, vielleicht sogar die bestehenden Porenspeicher und Kavernen weiter nutzt, die ja da sind in Deutschland. Und ich bin immer ein Freund davon, dass man das weiter nutzt, was man hat. Ich wüsste aber aktuell nicht, wie man mit dem Niederdruckgasnetz in Zukunft noch was Sinnvolles anfangen soll, weil ich glaube tatsächlich, dass in 80 bis 90% der Zeit das elektrische Heizen wunderbar funktioniert, sprich mit einer Wärmepumpe. Ich würde auch nicht meinen Elektrokessel überall gut heizen, muss ich zugeben, weil der Elektrokessel tatsächlich ja nur diesen Faktor 1 hat. Das heißt, ein Stück Strom macht ein Stück Wärme. Die Wärmepumpe ist einfach effizienter. Da kommen dann halt 4, 5 Teile Wärme raus. Das macht vielleicht später wieder Sinn, aber da denken wir jetzt noch nicht dran, wenn wir viel, viel, viel zu viel Strom haben und den Strom loswerden wollen, dass man dann vielleicht doch wieder mit 1 zu 1 besser fährt. Und die Häuser sind ja erstmal selber ein Speicher. Viele haben auch einen Wärmespeicher. Ich habe ja 800 Liter bei mir stehen, die dann genutzt werden können. Das heißt, man kann eigentlich ganz viele Zeiträume wunderbar überbrücken. Und ja, es gibt diese Dunkelflaute und da muss man tatsächlich dann diese Gasmengen wieder ausspeichern. Die muss man dann aber nicht in jedem Haus sozusagen dann nutzen, sondern da gibt es dann zentrale Einrichtungen, die vielleicht sogar von Katharina Reiche jetzt angedacht werden, dass man sagt, okay, man hat diese zentralen Gaskraftwerke. Ich würde aber sehr gerne daraus dann Gasheizkraftwerke machen, dass man dann zeitgleich auch noch die Kondensationswärme nutzt und die nicht nur einen Wirkungsgrad von 50, maximal 60% haben, sondern wir in Richtung 90% kommen und die Gasmenge dann optimal ausnutzen können.
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat ja angekündigt, in diesem Jahr Förderungen für neue Gaskraftwerke auszuschreiben. Die Zustimmung der EU-Kommission ist inzwischen erteilt. Es hätte auch schon geschehen sein können, wenn sie die bewilligte Version des Kraftwerkssicherheitsgesetzes von ihrem Vorgänger Robert Habeck von den Grünen genutzt hätte. Aber sie wollte deutlich mehr Leistung, was sie korrigieren musste. Inzwischen geht das Tauziehen nicht mehr darum, ob neue Gaskraftwerke gebaut werden, sondern wo. Die Übertragungsnetzbetreiber, kurz ÜNB, hätten sie am liebsten direkt an den Umspannwerken. Die Stadtwerke plädieren lieber für Standorte ehemaliger Kohlekraftwerke, weil dort die Anbindung ans Stromnetz und die Wärmenutzung schon anliegen. Was meinen Sie dazu?
Ja, also das ist natürlich für die ÖNBs schwierig, weil deren Trafos stehen selten innerstädtisch. Also die sind halt in der Regel irgendwo auf dem Land, was ja auch gut und richtig ist. Da ist das Thema ja auch elektromagnetische Verträglichkeit. Also jeder, der mal in so einer Umspannstation war, weiß, da brummt es und summt es. Und da ist sicherlich die magnetische Feldstärke eine andere, als wenn man hier im Wald unterwegs ist. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass der ÖNB-Wunsch an der Stelle schwierig ist. Also da könnte man wirklich nur die reinen Kraftwerke hinbauen. Und ich persönlich glaube ja, ach, und das mögen die ÖNBs nicht, wenn man sowas sagt, dass die Verantwortung der Systemstabilität sicherlich bei den ÖNB bleibt. Aber ich glaube, der Einfluss, der wird so viel dezentraler sein und so viel kleinteiliger sein. Und wir müssen die Verteilnetzbetreiber so viel mehr in die Verantwortung nehmen, dass die im Grunde auch mitschauen, was mit meinen ganzen PV-Anlagen los ist, was mit meinen ganzen kleinen BKWs los ist. Gut, die Windkraftanlagen sind zum Teil beim ÖNB angeschlossen, aber auch da gibt es Windparks natürlich, die auf der Mittelspannung irgendwo angeschlossen sind. Und vor allem die Verbrauchsseite, die wir bisher noch nie angeguckt haben. Wir haben ja immer im Grunde Strom verteilt, mehr oder weniger. Und die Verbrauchsseite fängt jetzt ja auch an zu leben. Und jeder, der es nicht glaubt, kann ja nach Dänemark oder Skandinavien schauen. Da sehen wir schon heute, wie mit dynamischen Stromtarifen die Verbraucherinnen und Verbraucher auf einmal anfangen, präventiv zu gucken, okay, wann lade ich mein Auto, wann schmeiße ich die Wärmepumpe an? Das ist nicht die Waschmaschine, vor der wir immer gesprochen haben, dass wir irgendwie dann waschen, wenn die Sonne scheint oder sowas. Das ist auch nett. Das ist aber im Verhältnis zu den neuen Stromverbrauchern, Elektromobilität und elektrische Wärme, die wir mitverbrauchen, so gering, dass wir tatsächlich diese Dynamisierung auf der Verbrauchsseite sehen und das ist vielfach tatsächlich eher im Verteilnetzbetreiberbereich. Und dann, um auf die Frage zurückzukommen, plädiere ich schon dafür, dass wir tatsächlich diese Kapazitäten, die wir brauchen, ob es nachher 10 Gigawatt oder 12 Gigawatt oder was auch immer sind, tatsächlich eher lastnah bauen. Und ich bin ein Freund von Kraft-Wärme-Kopplung. Ich finde das gut, dass man dann die Wärme nutzt. Bin mir aber auch tatsächlich, weil ich auch so wirtschaftlich geprägt bin, manchmal unsicher, ob es sich dann noch lohnt, eine KWK-Anlage wirklich für die letzten 1500, 2000 Stunden zu bauen. Oder ob man dann doch in den sauren Apfel beißt und sagt, okay, ja, dann ist es dann doch eine Standalone-Anlage. Und dann könnte die wieder irgendwo stehen, wo der ÖNB das haben will. Aber da bin ich mir unsicher, ob das volkswirtschaftlich wirklich optimal ist.
Gut, wir werden das erleben, wie die Entscheidungen in den nächsten Jahren fallen und wo Gaskraftwerke gebaut werden. Woran liegt es aber, dass aktuell die Abstimmung auf der Verteilnetzebene zwischen Stromerzeugung und Verbrauch noch nicht klappt? Denn bei Eigenheimen mit Solaranlage auf dem Dach, Speicher im Keller und Elektroauto in der Garage wird ja schon alles darauf getrimmt, möglichst viel Strom selbst zu erzeugen und zu verbrauchen, schon um die Netzentgelte zu sparen. Warum funktioniert das nicht im Stromsystem einer Stadt oder einer Gemeinde?
Das ist ein Konglomerat von Ursachen, wie immer. Also es müssen ja alle Energieversorgungsunternehmen seit dem 01.01.25 einen dynamischen Stromtarif anbieten und die wenigsten machen das. Die haben dann irgendwo auf der Website das irgendwo versteckt, dass ja kein Kunde vorbeikommt und diesen Tarifbuch, weil den können sie zum Teil noch gar nicht abbilden, weil der technisch ein bisschen aufwendiger ist, weil man ja im Grunde Zeitreihen abrechnen muss und nicht einfach eine Jahressumme, hier 3000 Kilowattstunden mal den Preis und fertig, sondern man muss ja wirklich für jede Viertelstunde gucken, was verbraucht worden ist. Also man hat so eine Matrizenkalkulation, wo manche in der Schule schon keine Lust drauf hatten. Und das sicherlich dann bei der Abrechnung auch nicht gut ankommt. Das ist das eine, dass praktisch die Tarife häufig nicht da sind. Das zweite ist tatsächlich, es ist in der Regel von den betreuenden Unternehmen nicht vorgesehen, dass man diese Optimierung durchführt. Das heißt, man muss irgendwie so ein Home Energy Management System haben, wo man aus Eigeninitiative loslegen muss. Das bringt der Heizungsbauer nicht mit. Das heißt, der baut die Wärmepumpe, dass sie gut funktioniert, am besten so, dass er nie wieder kommen muss, sondern dass es einfach robust funktioniert. Das bringt leider im Augenblick der Stadtwerk noch nicht vorbei. Das scheut sich ja, den dynamischen Tarif anzubieten. Und da haben wir tatsächlich im Augenblick Bastellösung, so würde ich sie einfach mal formulieren. Ich habe auch hier zu Hause eine Bastellösung, mit der ich im Grunde den Solarstrom ins Auto rein navigiert bekomme, was aber immer, wenn das Auto ein Update macht oder die Wallbox ein Update macht oder irgendjemand anderes ein Update macht, alles, wenn nicht mehr funktioniert und ich dann wieder am Rumfummeln bin, dass das wieder zum Laufen gebracht wird. Was ich persönlich total nervig finde, es gibt die großen Anbieter, wobei die auch nicht riesig sind, sowas wie 1,5 Grad oder Sonnen oder Tipper oder Rabocharge oder sowas, die kriegen das vermeintlich besser. Ich habe die selber noch nicht getestet. Ich spreche aber ab und zu mit denen und weiß, dass die im Grunde die Logik implementiert haben. Das ist aber nicht einfach. Das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie einmal schnipst und dann funktioniert diese Logik, sondern da darf man schon sich ein bisschen reinfuchsen. Und das ist ja eine Optimierungsaufgabe, die man da lösen darf. Da darf man schon tatsächlich ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken.
Recht herzlichen Dank, Herr Hartmann, und auf Wiedersehen.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
Das war Klaus Hartmann, Professor für nachhaltige Energiewirtschaft an der Hochschule Flensburg, der auch als Berater für Energieunternehmen arbeitet. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
Das war der E&M Energiefunk. bleiben Sie voller Spannung.